Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um islamisches Strafrecht. Wenn du also noch nicht die Folge zu Scharia angehört hast, dann bitte direkt tun, weil sonst fehlt dir die Grundlage für diese Folge. Es geht, wie gesagt, um islamisches Strafrecht, konkret die sogenannten Hadd-Strafen. Dazu gleich im Detail mehr. Jetzt erstmal Grundlegendes. Man kann es nicht oft genug sagen, Scharia bedeutet nicht Strafrecht. Wenn du jetzt ein Fragezeichen im Kopf hast, dann hör dir, wie gesagt, nochmal die Folge zur Scharia an, denn heute geht es eben nicht darum, was die Scharia ist. So, dann das nächste, was wir heute besprechen, ist unter anderem auch klassisches islamisches Strafrecht, also das von früher. Warum ist das wichtig? Weil da, wo heute islamisches Strafrecht gilt, wurde das meistens neu wieder eingeführt. Also zum Beispiel in Libyen, Pakistan, Iran, Sudan, da galt das nicht durchweg. Und das Ergebnis dieser Wiedereinführung ist, dass etwas gänzlich Neues erschaffen wurde. Eine Variante des Strafrechts bestehend aus islamischen Regeln, aber eben in einem westlichen Gewand, in einem westlichen Konzept von Verfahrensrecht, einer westlichen Form von Gerichten und westlichen Institutionen wie der Staatsanwaltschaft, um hier mal Rudolf Peters zu zitieren. Also heute nicht dasselbe wie damals. Ein wichtiger Unterschied ist außerdem, dass dieses Strafrecht heute durch den Staat erlassen ist und wird, damit politisch beeinflusst ist. Ursprünglich wurde dieses Recht jedoch anlassbezogen durch Juristen erlassen. Und ja, also ist dir das gerade auch ein bisschen viel auf einmal? Dann hol dir erst mal einen Tee. Wir beschnacken das gleich in Ruhe der Reihe nach. Traditionelles islamisches Recht ist nicht mit unserem heutigen Rechtssystem oder unseren heutigen Gesetzesbüchern vergleichbar. Es gibt kein Buch, wo man nachschauen kann, wo dann eben alles in klaren Paragraphen drin steht. Es sind abertausende Bücher, die über Jahrhunderte hinweg gelesen, erweitert, diskutiert wurden. Es gibt Bücher, die theoretische Strafmaße und Voraussetzungen diskutieren und jene, die tatsächliche Urteile dokumentieren. Für jede Klage wurde genau abgewogen, was eigentlich passiert ist und wie das Strafmaß auszusehen hat. Auch dieses Prinzip unterlag klaren Regeln. Nicht vergessen, dass wir über einen Raum von Spanien bis Indonesien reden. Urteile sind dementsprechend auch unterschiedlich gewesen. Wie bereits erwähnt, geht es heute konkret um die sogenannten Hadd-Strafen, deutsch auch oft Körperstrafen genannt. Hadd heißt wörtlich übersetzt Grenzen, meint in diesem Fall Grenzen Gottes und meint die Handvoll Strafen, die im Koran explizit genannt sind. Dazu gehört Diebstahl. Zwar steht das Strafmaß damit koranisch fest, die Amputation der Hand, aber nur weil etwas im Koran steht, heißt das eben nicht, dass das auch so gemacht wurde. Das sehen wir zum Beispiel auch an der Strafe für illegitimen Geschlechtsverkehr, also zum Beispiel Ehebruch. Aber weil ich hier nicht komplett ausufern will, bleiben wir mal beim Beispiel vom Diebstahl. Diebstahl ist auch eines der Themen, was immer wieder aufkommt, wenn es um Islamdebatten geht, wo dann historisch inkorrekte Bilder von massenhaften Handamputationen gezeichnet werden, die halt jeglicher Grundlage entbehren. Im traditionellen Strafrecht gab es strikte Regeln und Einschränkungen, sodass koranisches Strafmaß dann oftmals nicht angewendet wurde, sondern eine andere Strafe verhängt wurde, zum Beispiel eben Geldzahlung oder Haft. Es gab zum Beispiel klare, strenge Regeln der Beweisführung. Zweifel galt als Verteidigung. Eine klare Definition der Straftat gab es auch. Und alles, was außerhalb dieser Definition lag, wurde dann anders bestraft, wie zum Beispiel eben durch Strafzahlungen. Reue führte dazu, dass die Strafe nicht vollzogen wurde. Und Rudolf Peters schlussfolgert daraus, dass in der hanafitischen Rechtsschule es für Diebstahl fast unmöglich war, verurteilt zu werden, es sei denn, der Dieb gesteht es oder wünscht es sich sogar. Klammer auf, die hanafitische Rechtsschule ist eine der vier sunnitischen Rechtsschulen und galt zum Beispiel als die vorherrschende Rechtsschule im Osmanischen Reich. Im islamischen Strafrecht gab es natürlich auch Voraussetzungen für die Strafbarkeit. Wir reden jetzt also über Mens Rea. Grüße an alle JuristInnen, die mir zuhören. Die Person musste die Fähigkeit haben, die Tat zu vollziehen. Qudra. Wissen, dass es sich dabei um eine Straftat handelt. Ilm. Vorsätzlich handeln. Qasd. Nicht unter Zwang stehen. Ikra. Zwang. Grundsätzlich galt, geistig Eingeschränkte und Minderjährige sind davon ausgenommen. Wieder am Beispiel von Diebstahl. Ich habe es erwähnt, ne? Volles Strafmaß wäre damals dann eben Handabhacken gewesen. Wir reisen zurück in die Zeit. Wieder am Beispiel von Diebstahl. Wir reisen jetzt zurück in die Zeit. Beispiel, bei einer Hochzeit verwechselt eine Dame ihren Kamm mit dem einer anderen Frau, steckt ihn ein und geht nach Hause. Dann denkt sie, was sie tut, ist keine Straftat. Diese Ungewissheit, Unwissenheit, Schubha, sorgt dafür, dass ihr natürlich die Hand nicht amputiert wurde. Jetzt hatten wir darüber gesprochen, dass es nicht nur konkrete Voraussetzungen für die Strafbarkeit gab, sondern eben auch ganz klare Definitionen, was wie zum Beispiel hier Diebstahl überhaupt ist und alles, was in diese Definition schon nicht reingepasst hat, was die Definition nicht erfüllt hat, wurde schon anders bestraft. Hier konkret heißt es dann, dass die Sache heimlich weggenommen werden musste. Es musste sich um eine bewegliche Ware mit einem bestimmten Mindestwert handeln, nicht um Mundraub handeln. Also man durfte keine Lebensmittel aus Hunger stehlen. Das wurde dann anders sanktioniert oder teilweise auch gar nicht sanktioniert. Man durfte selbst nicht im Besitz oder im Teilbesitz des Gegenstands sein. Es durfte einem nicht anvertraut worden sein. Und es musste von einem verschlossenen Ort oder unter Bewachung gewesen sein, als es entwendet wurde. So, was heißt das jetzt konkret? Machen wir das mal ein paar Beispiele. Wenn jemand am helllichten Tage auf dem Markt etwas gestohlen hat, dann war das nicht heimlich. Wenn jemand einen Esel vor der Moschee geklaut hat, dann war das ein offener Raum, nicht verschlossen oder bewacht. Also im Endeffekt musste eine erwachsene Person bei vollem Verstand, die um die Straftat weiß, vorsätzlich handeln, einen beweglichen Gegenstand entwenden, der einen bestimmten Mindestwert überschritt, allerdings kein Essen war. Und dann musste das Ganze heimlich passieren, von einem verschlossenen Ort oder eben von einem bewachten Ort geschehen. Wenn man das hinbekommen hat, dann musste gegen einen noch zwei Männer aussagen, die beide in ihren Schilderungen sich nicht widersprechen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass man eben von einem einzelnen Koranvers nicht auf die Rechtspraxis in der Vergangenheit schließen kann. Also, ne, man kann jetzt nicht sagen, okay, das steht da so, deswegen war das so. Man muss sich dann nicht nur mit dem Kontext der Offenbarung des Korans auseinandersetzen, sondern eben auch schauen, was haben Gelehrte daraus eigentlich gemacht, wie haben sie das verstanden und warum und wie wurde es dann in der Praxis umgesetzt. Also sowohl den theoretischen Gelehrtendiskurs sich anschauen, als auch dann eben die Praxis. Und man kann auch nicht sagen, also von einzelnen Gräueltaten, die wir heute in den Nachrichten dann meistens mitbekommen, auf eine Rechtspraxis schließen, die dann irgendwie schon immer so gewesen sei oder für alle MuslimInnen verbindlich wäre. Also davor möchte ich ausdrücklich warnen. Wir werden darüber auch nochmal in den nächsten Folgen ein bisschen detaillierter sprechen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen, weil wir jetzt so viel über hanafitisches Recht gesprochen haben und auch über das Osmanische Reich. Es gab nicht nur, ich nenne das jetzt mal religiöse Gerichte, sondern es gab auch noch andere. Und Gesetze wurden nicht nur von Gelehrten erlassen, sondern eben auch vom Herrscher. Und dementsprechend gab es unterschiedliche Zuständigkeiten. Ich möchte jetzt aber hier nicht so eskalieren. Wen da noch mehr interessiert, da kannst du dann einfach mal Siyasa recherchieren, Masalim, Shurta und Qanun. Das sind so die Stichpunkte. Genau. Denn von den über 6000 Versen des Korans beinhalten ja nur um die 500 rechtliche Inhalte. Und das ist meistens der Bereich, der heute unter das Personalstatut fallen würde. Zum Beispiel gar keine Verse zum Thema Staatsführung. Das als Nerd-Candy. Zum Schluss. In der nächsten Folge wird es dann darum gehen, wie und warum sich das Strafrecht in der Moderne verändert hat, also vor allem dann in den Ländern, die das in Anführungsstrichen wieder eingeführt haben und was Kolonialismus damit zu tun hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, freue mich, dass du bis hierhin dabei warst und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, so Gott will.